Weltspiegel, Thema.
Woran denken Sie bei dieser Melodie? Ich ja an Italienurlaub, mein Lieblingslokal am Gardasee und richtig, richtig gute Pizza. Das Dolce Vita eben. Oder haben Sie an die Filmreihe Der Pate gedacht, die Geschichte um Mafia-Boss Don Vito Corleone und seine Familie? Dann sind Sie ziemlich richtig, so klingt nämlich der Themesong von Der Pate. Mafia in Realität klingt aber eher so.
Somebody is a carrier. Came from somewhere like,
wenn ein Drogenkurier, der aus Ecuador, Malaysia oder so nach Italien kommt und die Päckchen nicht ausscheiden kann, dann fesselt man ihn und lässt ihn sterben. Wenn er tot ist, holt man die Drogen aus seinem Körper. Ware ist wichtiger als Mensch. Der Wert eines Menschenlebens ist gleich null.
So geht's zu in der nigerianischen Mafia in Italien. Das hat uns ein Aussteiger erzählt, den unsere Korrespondentin in Rom begleitet hat. Da in die Unterwelt, in die Parallelgesellschaft, in die Welt von Clans, Banden und Mafia. Und genau in diese Welt tauchen wir ein in dieser Folge des Weltspiegel-Podcasts. Ich bin Fumiko Lipp. Das Heimatland der Mafia ist Italien und da sitzt Ellen Trapp, unsere ARD-Korrespondentin. Ellen, du lebst ja seit 4 Jahren jetzt in Rom. Organisierte Kriminalität ist da so ein bisschen was wie dein Steckenpferd-Thema geworden. Und jetzt hast du dich auf die Spuren der nigerianischen Mafia in Italien gemacht und ihr wart da in einem Ort am Meer, so 2 Stunden südlich von Rom, habe ich nachgeschaut, in Castel Volturno. Was ist denn die Geschichte dieser kleinen Stadt?
Ja, Castel Volturno muss man sich wirklich eigentlich traumhaft gelegen am Meer vorstellen. Doch mittlerweile ist Castel Volturno ein Armenhaus. Und ich würde fast sagen, die Stadt ist wie ein rechtsfreier Raum, ein Zentrum organisierter Kriminalität. Und eben nicht nur die italienische Mafia, auch die nigerianische hat sich dort niedergelassen und regiert von hier. Bis in die 80er Jahre ungefähr war Castel Volturno der Urlaubsort vieler Italienerinnen und Italiener. Viele hatten hier ein Sommerhaus, verbrachten also nicht nur die Wochenenden, sondern auch ihren Urlaub dort. Also Castel Volturno war eine wohlhabende, eine tolle Stadt und das ist heute ganz anders. Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, für uns nachzuvollziehen, aber viele sagen uns, dass ein schweres Erdbeben in den 80er Jahren Teile der Stadt zerstört hat und eben genau danach der Verfall begonnen hat. Häuser wurden nicht mehr aufgebaut, Hotels mussten dann schließen. Dann kommt eben eins zum anderen und vielleicht hat sogar auch die italienische Mafia, die ja auch dort ansässig ist, ihren Beitrag geleistet. Und mittlerweile gibt es viele verlassene Orte, die die Kriminellen dann besetzt haben und seitdem für sich beanspruchen. Und heute wohnen viele Nigerianer Tür an Tür mit den Italienern. Und ich fand bezeichnet eine unserer Protagonistinnen, eine junge Nigerianerin, die nach Europa gelockt wurde, um sie eben hier auf den Strich zu schicken. Die sagte uns, ihr müsst euch vorstellen, ich bin in Castel Volturno angekommen und dachte, wham, ich bin zu Hause. Hier sieht alles aus wie in Nigeria.
Das heißt, ich stelle es mir vor wie eine Geisterstadt, lauter verfallene Häuser, Straßen mit Löchern. Wie sieht's denn da aus?
Ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht den Film Dogman. Da geht es um einen Hundefriseur und der wurde in Castel Volturno gedreht, weil dort elendige Ruinen am Meer sind, wo eben teilweise einige Wohnungen auch besetzt sind. Und das kann man sich vielleicht überhaupt gar nicht so richtig vorstellen, dass dann illegal Strom abgezapft wird und die Wasserversorgung eigentlich nicht existiert. Und die Stadt ist einfach echt runtergekommen und die Überraschung für mich war eigentlich, wie kaputt, wie verarmt, wie vermüllt diese Stadt ist, obwohl sie so schön liegt. Und wir hatten eben eine Situation, wo uns die Italiener angegangen sind in einem ziemlich harschen Ton, die schon wieder, als sie uns mit der Kamera sahen, gesagt haben, was wollt ihr hier? Und wir eben dann versucht haben, so ein bisschen zu lavieren, weshalb wir dort drehen und was uns eben nach Castel Volturno gebracht hat. Und dann haben sie gesagt, das nervt uns, die ganze Welt kommt hierher, weil es hier so kriminell sein soll und weil man hier nicht leben kann und weil alles ganz verarmt und kriminell ist. Aber wir müssen hier mit der Situation umgehen und wir haben keine Alternative und es reicht uns, haut ab. So, und das ist sozusagen so ein bisschen die Stimmung in Castel Volturno.
Hattest du auch irgendwie ein mulmiges Gefühl oder Angst auf dem Dreh? Wie war es denn für dich, in dieser Stadt zu sein?
Angst würde ich jetzt nicht sagen. Tatsächlich haben wir ja schon ganz viel über organisierte Kriminalität und die Mafia in Italien berichtet. Von daher weiß ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Das Komische, was so ein bisschen schwierig zu beschreiben ist, ist, dass man nicht so weiß, wie man richtig reagieren soll und worauf man sich genau an diesem Ort einlassen soll. Weil die Mafia ist ja nicht so, als kommt man in diese Stadt und alle stehen irgendwie bewaffnet am Straßenrand und warten, dass irgendwie die Journalisten da auflaufen, um ihnen irgendwie Gewalt anzutun. Sondern in diesen Städten herrscht ja meistens so eine Omerta, wie es hier heißt, so ein Schweigegelübde. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit checken alle, dass mal wieder das Fernsehen da ist. Und auch die können sich natürlich eins und eins zusammenzählen, warum man da ist. Und von daher fühlt man sich unglaublich beobachtet und bespitzelt. Und das hat uns unser Protagonist, als wir so durch die Stadt gefahren sind, auch immer wieder gesagt: Schau, da steht jemand auf dem Dach, der checkt sozusagen immer die Straße ab und will wissen, wer da unterwegs ist. Und es gab eben verschiedene Situationen, die eben mulmig waren, aber weniger für mich eben als für sozusagen für uns alle. Wir sind ja sozusagen ein Team und da denkt man dann irgendwie eher gemeinschaftlich.
Du hast gerade schon gesagt, euer Protagonist, ein Aussteiger aus der nigerianischen Mafia. Wie kamt ihr denn zu dem?
Ja, das ist immer ein ganz langer Prozess über viele, viele Gespräche, die wir alle, nicht nur ich, sondern auch Kollegen, dann mit den unterschiedlichsten Leuten geführt haben, weil in der Tat, die präsentieren sich ja nicht auf dem Silbertablett. Und am Ende hat meine Kollegin Alessandra dann jemanden gesprochen, der eben genau ihn, unseren Informanten oder unseren Protagonisten, wir nennen ihn Davide im Film, kontaktieren konnten. Und mit ihm haben wir dann lange vorher gesprochen, uns getroffen, um sozusagen Vertrauen aufzubauen. Weil es für ihn natürlich kein einfaches ist, über diese Zeit, über diese Jahre und über diese Arbeit im Clan und dann später als V-Mann oder als Kronzeuge uns zu berichten.
Was hat er euch denn erzählt aus dieser Zeit, aus dieser Stadt?
Also ich glaube, so summa summarum, die Tatsache, dass Menschenleben bei der nigerianischen Mafia nichts wert ist. Zero, niente. Also der Mensch zählt nicht. Was zählt, ist Geld. Und Geld regiert auch die nigerianische Mafia. Und er hat unterschiedliche Situationen beschrieben. Also er war als Drogenkurier über viele Jahre unterwegs. Das heißt, er hat uns beschrieben, wie es ist sozusagen, egal ob von Kuala Lumpur, von Ecuador, Drogen nach Italien zu schmuggeln, wie lange er vorher 2 Tage nichts gegessen hat, damit er möglichst viele von diesen Kokainbällchen schlucken konnte, bis zu 1,2 Kilo, hat er gesagt, konnte er am Ende, weil er es eben professionalisiert hat, schlucken, die er dann natürlich angekommen in Italien auch wieder ausscheiden musste. Und er hat auch von bekannten Mafiosi-Kollegen gesprochen, die eben auch als Drogenkuriere unterwegs waren, die beispielsweise Probleme hatten, anschließend in Italien angekommen, die Drogen auszuscheiden und wie radikal menschenverachtend die nigerianische Mafia vorgeht, dass sie nämlich einfach die Leute fesseln und elend krepieren lassen, um ihnen dann sozusagen die Drogen aus dem Magen zu schneiden. Er hat über den Menschenhandel berichtet, wie junge, unschuldige, möglicherweise ja, völlig naive Nigerianerinnen aus ihrer Heimat nach Europa geholt werden, denen man versprochen hat, dass sie als Friseurinnen oder als Erzieherinnen oder als was auch immer in Europa arbeiten können. Und hier einmal in Italien angekommen, hat man ihnen die Papiere weggenommen und hat ihnen dann gesagt, okay, du schuldest mir jetzt 65.000 Euro, weil du jetzt hier in Italien bist. Das hat uns auch eine Ex-Prostituierte erzählt, mit der wir gedreht haben. Und wer eben nicht spurt, der muss sterben. Das ist die Devise. Es gibt eine klare Hierarchie, es gibt klare Regeln. Wer sich an die nicht hält, der wird sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes entsorgt, getötet, in Stücke geschnitten und irgendwo in den Wald geworfen. Und das finde ich schon eine ganz furchterregende, menschenverachtende Art der organisierten Kriminalität.
Ich sitze hier gerade, ehrlicherweise, und ich habe Gänsehaut, weil ich finde, mit mir macht es was, wenn du das erzählst. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie es ist, durch diese Stadt zu fahren mit einem Menschen an deiner Seite, der genau das erlebt hat, der da quasi mit der nigerianischen Mafia gearbeitet hat. Was macht denn dieses Thema mit dir? Treibt dich das um? Wie geht's dir, wenn du von so einem Dreh zurückkommst?
Mich treibt es natürlich um. Also deswegen muss ich sagen, ist es auch, seit ich hier bin, vor allem seit ich hier bin, auch vorher schon, mir ein Anliegen, über diesen Teil des Landes auch zu berichten, weil ich das unglaublich wichtig finde, dass auch in Deutschland Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, dass Italien eben nicht nur Strand und Meer und Mozzarella und Parmaschinken ist und Eros Ramazzotti, sondern dass es hier einfach tatsächlich ein Problem gibt mit organisierter Kriminalität, mit italienischen Mafien, die Regionen beherrschen, die längst nicht mehr nur im Süden Italiens sind und deren Macht bis in die obersten Amtsstuben hineinreicht. Und ich finde, darüber muss ich berichten. Das treibt mich an, das ist wichtig. Und tatsächlich will ich einfach immer weiter den Zuschauerinnen zeigen, hier ist nicht alles Dolce Vita in Italien. Und was macht es mit mir? Dass natürlich diese romantische Vorstellung, die viele von uns von Italien hatten oder haben, dass es einfach total schön ist, so ein bisschen Anarchie und ein bisschen kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und dieses Laissez-faire, ja, dass das eben bei mir einhergeht mit der organisierten Kriminalität. Also ich kann nicht nur das eine sehen, sondern für mich ist Italien eben dieses gesamte Konstrukt, dass es eben hier die Möglichkeit gibt oder gab seit dem 19. Jahrhundert, dass sich hier ein Netzwerk aufgebaut hat von dieser organisierten Kriminalität, über die es wichtig ist zu berichten, weil es uns eben auch in Deutschland betrifft. Also die Mafia macht ja nicht an der italienischen Grenze Halt, schon lange nicht mehr. Sie ist ja auch in Deutschland sehr stark.
Wir haben eine Nutzerfrage bekommen von Sonja Wiedemann, die gefragt hat, genau so ein bisschen, wie du gerade erklärt hast, Italien ist nicht nur Dolce Vita. Und sie hat gefragt, worauf soll sie denn bei Geschäfts- und bei Urlaubsreisen achten? Also, dass sie da eben nicht irgendwie die Mafia unterstützt oder mit der Mafia in Kontakt kommt und ob sie Freunde offen danach fragen kann oder ob Mafia quasi ein Tabuthema ist in Italien.
Also ich finde, Mafia darf kein Tabuthema sein, weil wenn wir aufhören, darüber zu reden, wenn wir aufhören, die Fragen danach zu stellen, ich übertreibe jetzt mal, dann machen wir uns praktisch mitschuldig, weil das würde ich für mich selbst nicht zulassen. Also ich will darüber reden, ich will darüber berichten und ich finde, das müssen wir alle auch tun. Und wie kann ich mich schützen oder wie kann ich darauf achten, wenn ich in Urlaub fahre? Es gibt sozusagen beispielsweise in Sizilien einen Verein, der heißt Addio Pizzo. Das heißt, das Pizzo ist sozusagen das Schutzgeld, was Hotels, was Restaurants praktisch bezahlen müssen, damit sie von der Mafia nicht bedroht werden. Und es gibt aber genau Weinhändler, Restaurants, Hotels, die eben sagen, ich bezahle dieses Schutzgeld nicht. Und die machen das auch publik, indem sie eben auf ihren Homepages oder eben an ihren Türen diesen Aufkleber Addio Pizzo stehen haben. Da kann man sozusagen auch bei der Recherche, wenn man Urlaube bucht, so ein bisschen drauf achten. Und da kann man versuchen, wenigstens diesen Beitrag zu leisten und versuchen, so die organisierte Kriminalität nicht zu unterstützen.
Du hast ja jetzt quasi dir die nigerianische Mafia in Italien angeschaut. Ich habe mich gefragt, wieso die nigerianische Mafia in Italien so stark Fuß gefasst hat und wie das passiert ist.
Also ich könnte mir vorstellen, ich kann es dir nicht hundertprozentig erklären, aber ich glaube, es ist eine Welle, die vor 20, 30 Jahren eben in Italien ankam. Die nigerianische Mafia hat vielleicht ihr Zentrum in Castel Volturno, aber auch sie regiert ja in ganz Italien. Es gibt diesen Menschenhandel, es gibt diesen Zweig der Prostitution, des Drogenhandels, der Erpressung auch auf Sizilien. Und möglicherweise kommt der Ursprung daher, dass eben viele Flüchtlinge natürlich übers Mittelmeer kommen, die sich dann in Italien niederlassen. Und als es vor vielen Jahren noch so gewesen ist, dass die italienischen Institutionen eher gehofft haben, dass die Flüchtlinge durchwandern Richtung Norden, da sind eben ganz viele in der, in Anführungsstrichen, Illegalität gelandet. Also man hat sich sozusagen um diese Flüchtlinge auch nicht gekümmert. Und das könnte unter anderem ein Grund sein, dass die einen sich eben ausbeuten lassen auf den Orangen- oder Tomatenplantagen und dort wie moderne Arbeitssklaven behandelt und ausgebeutet werden. Und die anderen eben gesagt haben, wie können wir andere Geschäftsmodelle aufbauen, um deutlich mehr Geld zu verdienen, auch auf kriminellem Wege. Und da sind beispielsweise Drogenhandel oder Prostitution natürlich sehr gewinnbringende Geschäftsideen, wenn man es so salopp formulieren will.
Was macht denn die Polizei und die Justiz in Italien dagegen?
Also vielerorts sind Polizei, Carabinieri, die Finanzpolizei und die Justiz sehr, sehr, sehr aktiv. Also da gibt es wirklich sehr engagierte, sehr mutige Staatsanwälte, Polizisten, Carabinieri. Und es gibt auch immer wieder groß angelegte Razzien gegen die Mafia, die auch natürlich Wirkung zeigen. Aber das ist wahrscheinlich eine never-ending Story, denn die Mafia gibt es eben nicht erst seit gestern und die verändert ja auch ihre Geschäftsmodelle und passt sie sozusagen unserer Zeit an. Und es bleibt eine große Herausforderung, sie zu bekämpfen. Aber ich finde, und das war so ein Gedanke, der mir in Castelvolturno immer wieder kam, was würde ich eigentlich tun, wenn ich Polizist in Castelvolturno wäre und mit anschauen müsste, wie sozusagen ich mit meiner Familie in dieser Stadt lebe als Polizistin. Wie kann ich morgens noch in den Spiegel schauen, weil ich die Kriminalität bekämpfe, ohne aber mein eigenes Leben oder das Leben meiner Familie zu riskieren? Also es ist sozusagen eine große Herausforderung und die ein oder andere Sekunde habe ich deutlich Verständnis für denjenigen, der sagt, ich fürchte um mein Leben, vielleicht schaue ich da hier oder da mal weg, was natürlich eigentlich nicht sein darf.
Ganz viele Nutzer haben uns gefragt, Mafia oder organisierte Kriminalität ist ja kein Problem, das quasi an der italienischen Grenze Halt macht. Weißt du, wie die nigerianische Mafia, du hast gesagt, die ist in ganz Italien unterwegs, aber reicht die bis nach Deutschland, bis zu uns auch?
Ja, die ist auf jeden Fall mittlerweile so mächtig, die agiert weltweit. Das haben uns viele Experten auch bestätigt und natürlich auch nach Deutschland. Also Prostitution, Drogenhandel, damit lässt sich auch in Deutschland gut Geld verdienen. Und wir wissen definitiv, dass die nigerianische Mafia ihr Netzwerk auch längst in Deutschland aufgebaut hat.
Danke an Ellen Trapp ins ARD-Studio Rom. Die Weltspiegel-Nutzer haben uns am häufigsten gefragt, wie sieht die Welt der Clans, der Banden, der Mafia eigentlich bei uns in Deutschland aus? Und ein Mann kann uns das beantworten, Andreas Ulrich. Er ist Journalist beim Magazin Der Spiegel in Hamburg und schreibt seit über 20 Jahren über organisierte Kriminalität, auch hier bei uns in Deutschland. Andreas, ich würde gleich gerne starten mit einer Nutzerfrage. Hans-Ulrich Peters hat uns nämlich geschrieben, warum in die Ferne schweifen, der Einfluss der Mafia in Deutschland würde mich noch mehr interessieren. Also wie sieht's denn aus, die Welt der Gangster bei uns in Deutschland?
Na, Deutschland ist natürlich eines der reichsten Länder der Erde. Es hat relativ lasche Gesetze im Hinblick auf einmal strafrechtlich, aber auch gewerberechtlich. Insofern Geldwäschevorschriften sind gerade mal ein bisschen verschärft worden. Insofern ist dieses Land natürlich prädestiniert auch als Tummelplatz für Kriminelle jeglicher Couleur.
Kann man denn in Deutschland von Mafia sprechen oder eher von Banden? Sind es Clans und gibt es da einen Unterschied?
Es gibt die Mafia, es gibt Banden und es gibt Clans. Die Mafia hat natürlich hier schon eine gewisse Tradition, weil sie quasi mit den ersten italienischen Gastarbeitern in den 50er und 60er Jahren nach Deutschland gekommen ist und sozusagen im Zuge dieser Ansiedlungen hier etablieren konnte bei ihren Brüdern und Schwestern. Es sind dann in den 80er Jahren natürlich auch Clans gekommen, die im Moment in aller Munde sind. Das waren ja überwiegend große Familienverbände aus dem Libanon, die ursprünglich mal aus den türkisch-kurdischen Gebieten in Libanon geflüchtet sind und dann von dort hier nach Deutschland kamen, als Staatenlose galten. Viele von ihnen sind mittlerweile eingebürgert und bereiten den Sicherheitsbehörden eine Menge Probleme. Und es gibt natürlich auch diverse Banden. Nicht? Also das Spektrum reicht auch gerade einmal über die klassischen Rockerbanden. Dann gibt es andere Gangs. Dann haben wir natürlich auch im Zuge von Zuwanderung die Diebe im Gesetz, russische Kriminelle oder Leute aus der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben albanische Kriminelle. Wir haben die PKK, die sicherlich auch eine Rolle spielt im kriminellen Milieu. Und es kommen monatlich im Moment etwa 7000 Nigerianer. Das ist schon eine ganze Menge und mit jeder Bevölkerung kommt auch immer so ein bisschen Kriminalität mit. Das lässt sich, glaube ich, kaum vermeiden.
Kann man das irgendwie zuordnen? Das klingt nach wahnsinnig viel. Kann man irgendwie sagen, Clans sind eher, oder sagen wir mal, die Russen sind eher in Geldwäsche tätig, also ich spinne jetzt mal, oder die Italiener eher im Gastrogewerbe? Kannst du uns da mal ein bisschen Orientierung geben?
Ich glaube, dass die italienische Mafia beispielsweise natürlich ihr Hauptgeschäftsfeld hat, zumindest die 'Ndrangheta aus Kalabrien, im internationalen Drogenhandel. Die werden hier in Deutschland gar nicht so sehr als Akteure des Drogenhandels auftauchen, sondern vielmehr im Bereich der Geldwäsche, sicherlich auch im Bereich der Steuerhinterziehung. Auch die sizilianische Mafia ist da relativ groß, was so Arbeitnehmerüberlastung, Schwarzarbeit im Baugewerbe angeht, aber auch die 'Ndrangheta. Die Clans, denke ich, würde ich eher im Bereich so von Drogenschleusung und Einbruchskriminalität und allen möglichen anderen Delikten zuordnen. Libanesen dürften im Bereich der Geldwäsche eine Rolle spielen und laut BKA sind im Moment auch die Gangs und Banden aus den Westbalkanstaaten dabei, stärker in den Drogenhandel einzusteigen. Die Russen interessanterweise haben vor Jahren Schlagzeilen gemacht, indem sie die sogenannten Diebe im Gesetz quasi den Ladendiebstahl professionalisiert haben. Also da wurden 8-Stunden-Tag, im Wochenrhythmus, Drogeriemärkte, Parfümerien und so weiter geleert auf professionelle Art und Weise, was zu enormen Schäden geführt hat. Also das Spektrum ist wirklich gewaltig.
Du hast es gerade so schön erzählt, es ist auch schon seit den 50ern, das ist wirklich ja jeden Bereich unseres Lebens betrifft. Ich muss dir aber ehrlicherweise sagen, ich habe das Gefühl, ich kriege davon nichts mit. Als wäre das eine Parallelgesellschaft, die irgendwie ganz nah ist, aber doch verborgen.
Das ist eine Parallelgesellschaft, in der wir wahrscheinlich auch kaum Einblicke bekommen. Was gleichermaßen auch ein Problem für die Polizei ist. Denn gerade so mafiose Strukturen, Clanstrukturen sind schwer zu durchdringen, beispielsweise für verdeckte Ermittler. Und es ist ebenso schwer, dort Informanten herauszubrechen, V-Leute, denn es herrschen in den meisten dieser Bandenstrukturen sehr archaische Gesetze, die in allererster Linie darauf abzielen, auf Gehorsam und dass der Verrat bestraft wird. Insofern ist es sehr schwierig, dort einzudringen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass auch laut Statistik des Bundeskriminalamts in Deutschland die Deutschen auch den Bereich der organisierten Kriminalität dominieren.
Aber komme ich denn als, jetzt sage ich mal, nicht Teil dieser organisierten Kriminalität irgendwo in meinem normalen Leben genau damit in Kontakt?
Also in dem Moment, wo Männer in Bordelle gehen, sind die sicherlich schon mal damit konfrontiert. Wenn sie über die Reeperbahn ziehen in Hamburg, dann sind sie damit auch konfrontiert. Das sieht man dann schon, nicht? Die Frage ist nur, inwieweit wir sozusagen in unserem alltäglichen Leben davon beeinflusst werden. Ich glaube, das findet dann doch eher in etwas verborgeneren Bereichen statt. Aber Baugewerbe, Schwarzarbeit, das ist schon vorhanden, nicht? Nur stört es sozusagen den Normalbürger nicht so sehr. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Politik sich schwer tut, den Kampf gegen die organisierte Kriminalität mal mit den richtigen Mitteln zu beginnen.
Was wären denn die richtigen Mittel, um politisch gegen organisierte Kriminalität vorzugehen?
Also müssen Sie zunächst mal zum Zielobjekt erklären und zu sagen, wir wollen da was machen. Und dann muss man auch die nötigen Mittel bereitstellen. Und das beginnt beispielsweise schon mal bei einer drastischen Verschärfung der Geldwäschevorschriften oder auch den Möglichkeiten, inkriminierte Vermögen wegzunehmen, wie das gerade bei dem Remo-Clan in Berlin geschehen ist. Dort hat man ja mehrere Immobilien im Wert von, ich glaube, fast 70 Millionen erstmal beschlagnahmt. Es muss eben der politische Wille dann da sein, genau da anzusetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr erfolgversprechender Weg, denn das Motiv der meisten Kriminellen ist jetzt zunächst mal Geld. Und das heißt, wenn man ihnen das Geld wieder wegnimmt, dann haben die ein Problem. Sie haben aber auch ein Problem oder die Gesellschaft hat ein Problem, wenn die Kriminellen zu viel Geld haben. Denn Geld bedeutet in erster Linie wirtschaftliche Macht und daraus folgend auch politische Macht, Einflussmöglichkeiten. Und dann wird es gefährlich und deshalb glaube ich, dass man das Problem der Geldwäsche auf gar keinen Fall unterschätzen darf.
Wieso will die Politik denn da nicht einschreiten? Also du hast ja gerade erzählt, was Mittel wären, um gegen organisierte Kriminalität bei uns in Deutschland vorzugehen. Aber warum passiert nichts?
Warum soll die Politik der Mafia den Kampf ansagen, wenn der Bürger sich durch die Mafia gar nicht bedroht fühlt? Das ist möglicherweise mit den Clans anders gewesen, wobei ich dir sagen kann, dass ich schon vor ungefähr 20 Jahren Papiere der Polizei in Händen hielt, auf welche Art und Weise die Clans agieren, welche Bedrohung sie darstellen. Nur ist es dann eben 20 Jahre aus verschiedenen Gründen nichts passiert.
Andreas, lass uns doch noch mal ein bisschen in diese Parallelgesellschaft eintauchen. Ich habe ja mein ganzes Wissen über Clans in Berlin zumindest aus der Serie 4 Blocks, die ich wirklich binge-watche die ganze Zeit. Und wenn ich da reintauche, sind es natürlich irgendwie Gangster. Ich weiß, die machen illegale Dinge, die schneiden auch jemandem mal ein Ohr oder einen Finger ab. Lass uns doch da mal so ein bisschen reingucken in die Parallelgesellschaft. Wie sind die denn organisiert? Wie lebt sich's denn innerhalb so eines Clans oder innerhalb so einer Bande?
Diese Strukturen sind natürlich, das sagt der Name ja, Clan auch schon, wo es ein Familienoberhaupt gibt, dem sich alle anderen bedingungslos unterordnen. Und da hat man, glaube ich, auch kaum eine Chance, vernünftig rauszukommen.
Das heißt, quasi als Kind, das in einer Clan-Struktur aufwächst, habe ich eigentlich keine Chance, da jemals rauszukommen?
Weniger oder schlechte Chancen, da rauszukommen. Das glaube ich oder das fürchte ich, ja. Diese hermetische Abriegelung, das, glaube ich, ist bei den Clans auch wie bei Mafia-Organisationen ähnlich, verhindert ja auch, dass die Polizei ihre Ermittler dort einschleusen kann. Die leben in einer völlig eigenen Werte- und Normwelt und es ist ausgesprochen schwer, diese Clans zu durchdringen.
Die letzte Frage im Weltspiegel-Podcast, die kriegt der Nutzer Ulf Hanebut. Und der fragt, warum kann die Mafia in Italien und Deutschland Milliarden Gewinne machen und warum ist die deutsche Justiz denn so dermaßen hilflos?
Man darf, glaube ich, eines nicht vergessen, dass in Deutschland der Datenschutz und die Freiheit immer noch ein sehr, sehr hohes Gut sind. Und ich glaube, dass sich die Justiz deshalb auch sehr, sehr schwer tut, dort einzugreifen. Das hat sicherlich auch immer noch was zu tun mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges. Also da ist immer ein Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich glaube, dass das Pendel hier in Deutschland immer noch sehr zugunsten der Freiheit ausschlägt.
Danke, Andreas Ulrich, Mafia-Experte bei der Spiegel in Hamburg.
Sehr gern.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Mafias, Banden, Clans. Einblick in kriminelle Parallelwelten. Redaktion Brigitte Arbold, Sümeyye Uğur, Nils Kopp und Eva Korell. Am Mikrofon Fumiko Lipp.